Wir wollen gemeinsam hören auf die Worte des lebendigen Gottes und lesen dazu gemeinsam der Predigt zugrunde liegenden Text aus Daniel Kapitel 7, die Verse 9 bis 14. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich merkte auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes Leben leben sollte. Und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn. Und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Zum Gebet und zum anschließenden Lied wollen wir uns erheben. Unser himmlischer Vater, allmächtiger Gott, unser König, wir beten dich an heute Morgen und sind dir dankbar. Wir sind dir dankbar für diesen Gottesdienst, den wir in Freiheit feiern dürfen, und für diesen Feiertag, der uns das möglich macht. Und das ist ein Privileg und ein großes Geschenk. Du weißt, aus welchen Umständen wir heute Morgen zu dir kommen, als Teilnehmer der Jugendkonferenz nach einer so vollen Zeit voller guter Jesusbegegnungen. Oder als Gottesdienstbesucher, und wir möchten all das vor dich bringen, was uns beschäftigt, und all das abgeben, was uns trennt von dir heute Morgen. Vater, wir wollen uns ganz öffnen für dich. Wir bitten dich um Vollmacht für Andreas. Heute Morgen schenke du ihm Weisheit und deinen guten Geist. Offenbare du dich uns, Jesus, in deinem Wort und in der Predigt. Auch wollen wir dir die Kinder anbefehlen in unserem Kindergottesdienst und die Mitarbeitenden, und dich auch dort um dein Wirken, um deinen Geist, um deinen Segen bitten, Herr. Und gib uns heute Morgen wieder ganz neu ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen.
Ich sehe was du nicht siehst. So haben wir ja es über diese JK geschrieben, und die Vormittags-Bibelarbeiten oder Gottesdienste, die sollten ja vom Alten Testament her bestimmt sein. Wir wollten Augen kriegen zu sehen, dass es diesen Jesus ja schon im Alten Testament gab. Ja klar, auch schon vor dem Alten Testament, aber dass er sich zur Zeit des Alten Testamentes ganz wunderschön schon geoffenbart hat. Wir haben miteinander nachgedacht, dass Jesus überhaupt ja dieser versprochene Höhepunkt ist, und dass diese ganzen Zeiten, die Jahrhunderte des Versprechens im Alten Testament uns gegeben sind. Und dann zeigt er sich. Er zeigt sich so verschieden, so unterschiedlich, manchmal auch so fremd. Man muss sich jetzt mal dran gewöhnen, wie dieser Jesus sich da zeigt. Wir haben ihn entdeckt als den Gesetzerfüller, als den, der das mosaische Gesetz mit all seinen Grenzen, auch seinen Unmöglichkeiten, der das tatsächlich für uns erfüllt hat. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Wir haben ihn entdeckt als den Möglichmacher, als diesen Knecht, der die Krise hindurch für uns das komplette Leben ermöglicht. Wir haben ihn entdeckt als den, der die Lasten trägt, der dieser Gottesknecht aus Jesaja 53 ist. Wir haben ihn entdeckt als den Zeichensetzer, diese eherne Schlange als Bild für den Gekreuzigten, der für uns dieses wunderschöne Zeichen der Rettung gesetzt hat. Wir haben ihn wahrgenommen als den Fürsprecher, als den hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks, der Hebräerbrief stand für uns da. Und wir haben ihn wahrgenommen als den über alles Herrscher, der Psalm 110, der uns gestern Vormittag noch beschäftigt hat. Und jetzt zum Abschluss miteinander wollen wir ihn noch wahrnehmen als den Wiederkommenden, als Jesus Christus, der der wiederkommt. Und dass das nicht erst im Neuen Testament von ihm gesagt wird, sondern dass das im Alten Testament von ihm gesagt wird, dass er der Kommende und auch der Wiederkommende ist. Dafür ist Daniel 7 einer der ganz zentralen, wichtigen Belege. Und dieser Vers, Daniel Kapitel 7, Vers 13, ist natürlich ein Schlüsselvers, dass der Prophet Daniel sagt, ich sah in dieser Vision, in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer. Da war ein Kommender. Da war ein Kommender, steht da. Und dieser Kommende, das ist dieser Jesus Christus, der nicht nur einmal gekommen ist, als das Kind von Bethlehem, als der Rabbi, als der Gekreuzigte, als der Auferstandene, sondern er ist der Kommende für uns, der Wiederkommende. Da war ein Kommender. Daniel 7, 13 ist ein absoluter Schlüsselvers im Alten Testament, wo wir Jesus sehen können. Woher sind wir so sicher, dass das Jesus ist, der in Daniel 7, Vers 13 beschrieben wird? Da war ein Kommender mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Wir sind uns einmal sicher, deswegen, weil Jesus selbst das seinen Jüngern sagt, dass er das ist. In der großen Endzeitrede im Lukas-Evangelium Kapitel 21 sagt er es uns in der Weise, dass er sagt, alsdann werden sie sehen den Menschensohn, nämlich ihn, Jesus Christus. Sie werden sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Jesus selbst nimmt in Lukas 21 diese über ein halbes Jahrtausend alte Prophezeiung auf und sagt, diese Prophezeiung gilt mir, steht für mich, erfüllt sich in mir. Das eine. Aber mindestens genauso steil ist nicht nur, dass er das seinen Jüngern gesagt hat, Lukas 21, sondern mindestens genauso steil ist, dass er in seinem öffentlichen Prozess, der uns beschrieben wird in den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, im Matthäus-Evangelium natürlich das einer absolut einzigartigen Weise noch einmal präzisiert. Dieser Prozess von Jesus ist ja mächtig aus dem Ruder gelaufen. Die jüdische Gerichtsbarkeit hat enorme Schwierigkeiten der Beweisführung, irgendwie diesem Jesus nachzuweisen, dass er ein todeswürdiges Verbrechen begangen hat. Und das war schwierig, das brauchen wir nicht alles wiederholen. Wir wissen das aus der Karfreitagsgeschichte. Und dann lesen wir, dass der hohe Priester so langsam jetzt wirklich nervös wurde. Er hatte nur noch ein einziges Mittel. Und dieses Mittel setzt er ein, indem er sagt, ich beschwöre dich, Jesus. Ich beschwöre dich, Jesus, bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, ob du der Messias bist, der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, du sagst es. Ja, das hätte ja schon absolut gereicht. Und dann kommt der Hammer. Danach zitiert Jesus Daniel 7, 13. Er sagt, und ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Zack, das war's. Damit hatte er sich das Todesurteil gesprochen. Denn jetzt hatte er zum Ausdruck gebracht, Daniel 7, 13, die Person in Daniel 7, 13 und ich, Jesus, sind identisch. Die Person, die gottgleich vor Gott gebracht wurde in Daniel 7, das bin ich, dieser Jesus, den ihr jetzt gerade hier zum Tod am Kreuz verurteilt. Das ist natürlich der absolute Hammer. Ein halbes Jahrtausend vorher sagt uns der Prophet Daniel, dass da der eine kommen wird, dass da der Christus der Messias kommen wird und dass dieser Christus der Messias auch der Wiederkommende sein wird. Und es gehört zum Glaubensbekenntnis. Danke, dass wir es gerade zumindest gesungen haben. Von dort wird er kommen. Jesus Christus kommt zurück. Ganz elementare Grundwahrheit aller Jesusleute. Manches Mal ist diese Grundwahrheit ein klein wenig in Vergessenheit geraten bei uns Christen aus den unterschiedlichsten Gründen und dann hat die nicht mehr diese Kraft entfalten können und dann wurde der christliche Glaube immer stärker, natürlich zu einer innerweltlichen Religionsangelegenheit. Irgendwie hilft dann eben dieser Glaube an Jesus, einer gewissen Art, das irdische Leben zu bewältigen. Aber im Kern christlichen Glaubens steht diese Erkenntnis, Jesus Christus kommt zurück. Und das steht jetzt am Ende dieser JK als letztes Thema da. Jesus kommt zurück. Ist das denn in irgendeiner Weise für euch, für uns miteinander wichtig und relevant? Klar ist das eine rhetorische Frage. Natürlich ist das wichtig und relevant. Können wir aus dem Alten Testament uns schon erkennbar weitergeben, warum das wichtig und relevant ist? Und Daniel, gerade Kapitel 7, hilft uns natürlich enorm, das zu begreifen. Denn in Daniel 7 sind wir bei einem der größten Propheten des Alten Testamentes angekommen, bei diesem Propheten Daniel. Daniel ist nicht nur der mit der Löwengrube, das ist auch wunderbar und wichtig, direkt das Kapitel davor, sondern ab Kapitel 7, Kapitel 2 schon, aber ab Kapitel 7 kommt eine andere Phase in das Leben dieses Propheten Daniel hinein. Ab Kapitel 7 kommen eben diese großen prophetischen Texte, die dieser Daniel von Gott bekommen hat. Und das muss man sich ganz kurz vergegenwärtigen. Der Daniel war ja auf der einen Seite dieser Teenager, der da verschleppt worden ist und der babylonischen Gefangenschaft gelandet ist. Daniel war ja auch der, der dann ganz auf eine einzigartige Weise dort seine Ausbildung erlebt hat und da in den diplomatischen Dienst und nachher auch in den ministerialen Dienst dieses Großreiches hineingekommen ist, absolute top-politische Positionen besetzt hat, viele Jahre, viele Jahrzehnte in diesem babylonischen Weltreich eine ganz, ganz wichtige große Nummer gewesen ist. Jetzt, zur Zeit von Daniel 7, ist das Licht über Daniel ziemlich ausgegangen. Er ist ein bisschen ins Abseits geraten. Wir sind ungefähr um das Jahr 550 gelandet. Die Karriere des Daniel hat sich zwischendurch jetzt dramatisch geneigt. Er gerät eine gewisse Vergessenheit. Das geschieht damals, das geschah heute, dass eben, wenn die Politiker nicht mehr ganz vorne sind, dann werden sie auch ein bisschen in der Schublade verstaut. Daniel war medial gesprochen, er war in der Schublade verstaut. Also kein Mensch kümmerte sich mehr um Daniel. Oh nein, das ist so gut. Während kein Mensch sich mehr um Daniel kümmert, geschieht der absolute geistliche Höhepunkt im Leben dieses Mannes. Kein Mensch interessiert heute mehr, wie viele Meetings der Daniel hatte, wie viel Sheets er gefüllt hat mit irgendwelchen klugen Skripten und wie viel Planungssitzungen gehabt. Fragt kein Mensch mehr da. Aber Millionen und Abermillionen von Menschen, die an Jesus Christus glauben, danken dem Allmächtigen dafür, dass er diesem Daniel diese Prophezeiung gegeben hat. Der lebendige Gott arbeitet mit uns ganz, ganz anders manchmal als unsere innerweltlichen Karriereverläufe oder unsere innerweltlichen Bedeutungen zu sein scheinen. Da kann der lebendige Gott seine Akzente reinsetzen und er setzt seine Akzente in das Leben des Daniel rein und sagt, jetzt habe ich dir etwas ganz Entscheidendes zu sagen, durch das mein Volk und die Völker und die Nationen Orientierung bekommen. Was bekommen sie? Sie bekommen eine prophetische Perspektive. Ah, das ist ein so schönes Thema noch am Ende der JK. Unter der Überschrift, ich sehe was, was du nicht siehst. Das kann ich mit meinen irdischen Augen ja nicht sehen. Das ist ja gerade der Clou von Prophetie. Dass damit etwas gesagt wird, was ich mit meinem Vermögen, mit meinem innerweltlichen Vermögen einfach nicht hinkriege. Und zwar Prophetie in alle drei Richtungen. Prophetie in die Vergangenheit, wo ich meines aus der Vergangenheit nicht verstehe, weil ich einfach nicht genug Daten habe. Prophetie für meine Gegenwart, dass ich verstehe, was ist eigentlich heute dran, was ist heute wichtig und natürlich Prophetie für die Zukunft, was ist für die Zukunft wichtig zu sehen. Ich sehe was, was du nicht siehst, Stichwort Prophetie. Der lebendige Gott offenbart durch sein Wort das, was zu sagen ist und was wichtig ist. Wir haben das ja in diesen Tagen miteinander, die Bibel gelesen, allen Varianten. Das ist ja im Grunde genommen das innere Geheimnis der Jugendkonferenz, dass wir uns nicht um uns selbst drehen, dass wir uns nicht selbst einfach nur so cool und so nett finden, sondern dass wir einen allmächtigen Gott in unserer Mitte haben, und zwar nicht nur als Floskel, sondern wir haben den allmächtigen Gott, wir haben Jesus Christus in seinem Wort, in der Bibel, in unserer Mitte. Und diese Bibel, diese Worte Gottes, die sind der absolute Schlüssel, nicht nur für die Vergangenheit, nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft. Und jetzt erleben wir, dass der Daniel also hier Worte bekommt. Und diese Worte, die er bekommt, gehen in die Zukunft. Sie gehen nicht auf das erste Kommen, Jahr Null. Sie gehen auf das zweite Kommen, 2022 plus, irgendwann, jetzt das Kommen, das jetzt ansteht, dass Jesus Christus wiederkommt. Und in dieser Beschreibung zeigt er uns natürlich, wie die Welt zur Zeit des Wiederkommens von Jesus Christus sich darstellt. In der Lesung von Matthäus sind wir mitten in Vers 9 eingestiegen. Da gibt es ja die Verse 1 bis 8 vorneweg. In den Versen 1 bis 8 vorneweg und in den Versen nach Vers 14 kann man alles in Ruhe lesen und auch in den weiteren Visionen wird ja vor dem Kommen von Jesus Christus eine Welt beschrieben, die traumhaft schön ist, in der alles toll ist, die rosarot ist, in der die Menschen mit Millionen und Abermillionen zu Jesus strömen werden. Und die Christen werden ganz besonders gehypt, weil sie so toll sind und alle... Ach, hör auf. In der Zeit, bevor Jesus Christus kommt, wird eine Welt beschrieben, die immer mehr wegsifft, die abbricht, die in der Gottlosigkeit landet, die sich selbst inszeniert, die sich selbst feiert und die sich selbst versucht zu retten, das Ganze zu managen. Ganz irre. Und wir, die wir heute leben, meine Güte, wir brauchen doch nicht den besonderen prophetischen Durchblick. Wir müssen nur Daniel lesen und stehen quasi 2500 Jahre später nach diesem Propheten mittendrin in der Beschreibung dieser Welt. Mittendrin. Und dann taucht da mittendrin dieser Weltbeschreibung etwas ganz Eigenartiges aus. Und das Eigenartige, was da auftaucht, ist eine geistige Macht, sage ich einmal. Eine geistige Macht, die mit einem Tierwesen beschrieben wird. Ihr wisst, dass Tiere in der Bibel, gerade in der Prophetie, eine ganz große Bedeutung haben. Tiere, die da beschrieben werden, stehen für Mächte, stehen für Reiche. Und deswegen kommt da ein Bär und kommt da ein Panther und da kommen dann unterschiedliche Tiere. Ja, es kommt kein Eichhörnchen. Und es kommt auch kein süßes, kleines, schnuckeliges Kätzchen. Sondern es kommt Adler. Es kommen kein Spatz. Versteht ihr? Das heißt, es kommen Mächte und Gewalt und die Tiere, die beschrieben werden, diese geistigen Systeme, die sind nicht nett. Die sind mächtig, gewaltvoll. Wodurch sind sie mächtig und gewaltvoll? Ja, natürlich haben sie riesige Heere. Richtig. Militärische Potenz ist und bleibt etwas. Ja, natürlich haben sie eine wirtschaftliche Potenz. Das ist und bleibt etwas. Aber weder die militärische Potenz noch die wirtschaftliche Potenz wird bei Daniel 7 als die entscheidende Gewalt beschrieben. Sondern die Gewalt dieser Tiere, diese Gewalt dieser Mächte, dieser geistigen Systeme liegt in etwas ganz anderem, was so schlicht zu sein scheint und was eine solche wahnsinnige Kraft hat, dass man damit die ganze Welt steuern kann, nämlich mit der Kraft der Wörter. Das Tier, das redet nur, das macht gar nichts. Da kommen keine Militäreinheiten, da kommen nicht die wirtschaftlichen dramatischen Sachen, da wird nur geredet. Und so ganz langsam geht uns auf, dass die Bibel so wahnsinnig recht hat, dass die eigentlichen Steuerungssysteme dieses Weltgeistes, dieses Zeitgeistes, Steuerungssysteme sind, die über die Wörter funktioniert. Wer hat in meinem Leben, einem ganz persönlichen Leben, das ist doch die Frage am Ende dieser JK, wer hat die verbale Lufthoheit? Das heißt, welche Wörter haben in meinem Leben das Sagen? Was bestimmt mich? Was bestimmt mich? Als Jesus auf der Welt war, hat er ganz offen vom Teufel geredet. Ganz, ganz offen vom Teufel geredet. Aber nicht so ein bisschen mit Hörnern und so einem Quatsch. Er hat ihn durchschaut. Und als er ihn durchschaut hat, hat er von diesem Teufel eine Beschreibung gegeben. Und die müssen wir uns vergegenwärtigen. Er hat nämlich gesagt, er ist ein Lügner. Er ist ein Lügner. Von Anfang an ist er ein Lügner. Das heißt, er operiert mit Worten. Natürlich. Er wird die Wörter reinstreuen und die Wörter werden weitergegeben werden. Nein, nicht gruselige Wörter. Gruselige Wörter würdet ihr sofort als teuflisch identifizieren. Nein, nette Worte. Alternativworte. Worte statt Jesus. Worte statt Glauben. Worte statt Christsein. Natürlich. Und wir kriegen ein Gefühl dafür. Natürlich kriegen wir gerade in den letzten Monaten gesellschaftspolitisch ein Gefühl dafür, was das bedeutet, von Wörtern regiert zu werden. Und jetzt müssen wir das innerchristlich noch besser verstehen und begreifen. Wir begreifen. Das ist der eigentliche Clou für die Zukunft, dass wir gegen die Wörter, die uns bestimmen sollen, die Worte unseres Gottes haben und setzen. Entlassen wir euch in eine rosarote Zukunft? Nein. Sind die Eckdaten für euch geistesgeschichtlich kompliziert? Ja. Ist das Ganze richtig herausfordernd, was auf euch zukommt? Ja. Sind wir deswegen hoffnungslos? Nein. Dann nicht, wenn statt der Wörter die Worte des lebendigen Gottes in euer Leben hineinkommen. Nehmt das mit. Das kann noch so banal, noch so verzweifelt, noch so doof sein, noch so hoffnungslos aussehen. Dann flieh mit deinem kleinen Leben nicht zuerst zu deinem Therapeuten und nicht zur besten Freundin und nicht zu irgendeinem seelischen Puls fühlen, sondern flieh mit deinem kleinen Leben zu deinem Jesus und frag ihn und er soll dir seine Worte geben. Du wirst die nächsten Wochen und Monate und Jahre nicht überleben geistlich, wenn du meinst, dass du nur über eine gute Emotion das Ganze hinkriegst und nur dann im Flow bist, wenn dein Jugendkreis gut drauf ist oder wenn du irgendwie tolle Erfahrungen mit Jesus gemacht hast, sondern du wirst die nächsten Tage, Wochen, Monate und Jahre dann überleben, wenn du immer und immer wieder zu deinem Jesus gehst und Worte des Lebens von ihm dir holst. Und wenn du 93 Mal verzweifelt bist, weil das mit einem tollen, stillen Zeitprojekt schon am 14. Juni wieder in der Tonne ist, dann fang zum 94. Mal wieder an und lass dir Worte sagen, denn mit den Worten des lebendigen Gottes bist du in die Lage versetzt zu überleben. Nur mit diesen Worten. Die Gemeinde der Zukunft erwartet den wiederkommenden Jesus, festgeklammert an seinen Worten, okay? So bewaffnet stehen wir da. Wir stehen nicht so bewaffnet da nach dem Motto, wir sind so stark, wir sind so motiviert, wir sind so intelligent, wir sind so hochbegabt. Wer soll uns widerstehen? So ein Blödsinn. Sondern wir stehen da, so sagt uns der Epheserbrief, mit dem Schwert des Geistes, welches ist sein Wort. Und mit diesem Wort Gottes, mit dieser ollen alten Bibel, wirst du die Zukunft gewinnen. Mit diesem Wort wirst du die Zukunft gewinnen. Und mit diesem Wort wird deine Gemeinde bleiben oder sie wird ohne dieses Wort untergehen. Und deswegen hängt alles, absolut alles, für jeden Einzelnen von uns daran, dass ihr an diesen Worten bleibt. Und ich ermutige euch von ganzem Herzen, im Erwarten des wiederkommenden Herrn, dass wenn er kommt, dass wir miteinander dastehen, festgeklammert an seine Worte. Allerwichtigstes, festgeklammert an seine Worte. Nimm das mit. Dieser Jesus kommt zurück und er bringt seine Gemeinde durch, indem sie nicht dem Lügner auf den Leim gegangen ist, indem sie sich festgehalten hat an dem, was er ihr gesagt hat. Erstens. Zweitens, wenn wir euch nicht in eine rosarote Zukunft entlassen, wenn wir nüchtern in die Zukunft hineinschauen und trotzdem nicht hoffnungslos, dann muss das doch einen Grund haben. Und dieser Grund kann ja nun, wie gesagt, nicht in uns liegen. Worin liegt er denn dann? Der liegt zum Zweiten darin, dass wir nicht nur eine prophetische Perspektive haben, sondern dass der lebendige Gott uns einen Blick in den Himmel erlaubt. Ich brauche eine Himmelssicht. Und es ist so stark gemacht im Propheten Daniel, dass mitten in Daniel 7, in dem der ganze irdische Siff beschrieben wird, dass mitten in diesem ganzen Siff es dann plötzlich heißt, und ich sah. Ja, was sah ich denn? Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden. Manche von uns erinnern sich an die Bibelarbeit von gestern. Aus dem Psalm 110, aus Offenbarung Kapitel 4 und 5. Ja, das sind die Parallelen. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und wie tatsächlich auf diesem Thron einer sitzt. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes, dass wir hier eine Beschreibung haben, eine wunderschöne Beschreibung von dem Himmel. Man kann ja unendlich viel vom Himmel sagen. Jetzt müssen wir mal uns ganz stark konzentrieren, was hier vom Himmel gesagt wird. Vom Himmel wird gesagt, dass da ein Thron ist, dass da Throne sind und dass auf dem Thron einer sitzt und er kriegt eine ganz eigenartige Beschreibung. Die erste und wichtigste Beschreibung von dem, der auf dem Thron sitzt, laut er ist. Lutherdeutsch, uralt. Ja, das kommt natürlich toll rüber. Ja. Dieses Wort, das löst ja Panik aus. Ja. Wie uralt? Das heißt, das ist eine geriatrische Angelegenheit, oder wie? Ist das so eine Art Palliativstation im Himmel, oder was ist da passiert? Das ist ja Wahnsinn, ein uralten Gott. Wir sehen ihn quasi am Rollator mit Rauschebart, noch halbwegs wird er auf den Thron gestemmt und dann kriegt er sein Fläschchen, das man ihm da hält und dann, oh mein Gott, halt durch. Nein. Uralt ist ein Fachbegriff in der Bibel für immer. Immer. Der Clou ist, den kriegst du nicht den kriegst du nicht los. Der ist immer. Der kann nicht abgewählt werden. Da gibt es keine Kommission, die sagt, wir brauchen mal einen Nachfolger. Da gibt es auch nichts Innerweltliches, um mich noch so umtoben, Psalm 2 und sagen, wir wollen einen anderen Gott. Der ist immer noch da. Uralt ist ein Fachbegriff für immer. Wer sitzt auf dem Thron? Immer. Gute Beschreibung. Immer sitzt auf dem Thron. Der saß schon immer, Vergangenheit. Der sitzt gerade, immer. Und du kannst auch verlassen, auch zukünftig, immer. Denn er ist uralt. Zeit ist von ihm geschaffen. Das ist sein Produkt. Er unterliegt aber nicht der Zeit. Er steht jenseits der Zeit. Die Zeit läuft an ihm vorbei und er ist immer. Oh, ist das gut. Wie unten krabbeln, werden nervös. Die Zeittaktungen werden immer schneller. Was noch vor einer Woche wichtig war, ist nächste Woche komplett überholt und gehört ins Antiquariat. Wir werden gejagt, gepusht. Es muss weiter in die Entwicklung. Gott gerät nie in Panik. Nie. Der muss nie rennen. Der sagt nie, oh, ich habe was verpasst. Ich schaff's nicht mehr. Mir entkleidet etwas. Nie. Er ist immer. Und wenn du anfängst, nervös zu werden, wenn du die Tage siehst, die Wochen, die Monate, die Jahre, wenn du die Nachrichten wahrnimmst, wie auch immer, und du denkst, mein Gott, da muss man doch was machen, man muss doch was machen. Und dann kriegst du diesen Himmelsblick aus Daniel 7 mit mir und du siehst, das ist der immer auf dem Thron. Immer sitzt auf dem Thron. Und immer der auf dem Thron sitzt, der sitzt. Ein starkes Bild, wichtiges Bild. Ihr wisst, das kennt ihr von euch selber, wenn ihr nervös werdet, und das ist ja auch mir, ja, wenn ihr nervös werdet, wenn ihr unruhig seid, dann könnt ihr nicht mehr sitzen bleiben. Ja, müsst ihr aufstehen. Aber er bleibt sitzen. Er bleibt sitzen. Unten brauen die Dinge zusammen, die geistigen Mächte etablieren sich, die Wörterkriege finden statt, alles läuft aus dem Ruder, so denkt man. Mein kleines Leben, mein Gott, hallo, hier bin ich, siehst du mich noch? Er sitzt. Du wirst nervös, weil er sitzt. Nein, sei beruhigt, er sitzt. Wenn er aufsteht, wird er nervös. Denn wenn er aufsteht, kriegt er es immer im Griff. Dann muss er gucken, dass er es noch hinkriegt. Nein, er sitzt. Er sitzt und es der, von dem es heißt, und er wird die gesamten Welten richten. Es entgeht ihm überhaupt nichts. In dem ganzen Lügenszenario der Systeme, der großen universalen Systeme und der klitzekleinen privaten, es entgeht ihm überhaupt nichts. Mit Wahrheit und Gerechtigkeit nimmt er alles wahr, sammelt alles, weiß alles, beurteilt alles und wird sein Urteil sprechen. Und es gibt keinen Gerichtshof, der in irgendeiner Art und Weise an ihn auch nur annähernd herankäme. Wahrheit und Gerechtigkeit. Da sitzt der immer und der sitzt und hat Wahrheit und Gerechtigkeit. Ja, auch die Beschreibung von ihm. Weißes Kleid steht für die Herrlichkeit, das reine Haar, die Feuerflammen für das Gericht, der Strahl des Wortes Gottes. Und der hat ein Personal. Das ist wahnsinnig. Ja. Bei 10.000 hört das Zählen auf. Also mehr Zahlen gibt es einfach nicht im alttestamentlichen Kontext. Und wenn man jetzt mehr als 10.000 sagen will, es gibt keine Zahl über 10.000. Also dann muss man das multiplizieren und dann kann man seinen Taschenrechner rausnehmen und die Nullen, dass einem das nicht aus dem Ruder läuft. Ja? Denn 10.000 mal 10.000, das ist richtig viel. Rechnen. 10.000 mal 10.000. 100 Millionen. 100 Millionen. Personal. Nur das Thronpersonal. Das kann man gar nicht fassen. Und merkst du, ich bin überzeugt davon, indem du das hörst und diesen himmlischen Fixpunkt siehst, packst du deinen Erdenparcours wieder besser. Richtig? Wenn ihr das alles kommen seht, ja was denn, Herr Jesus? Wenn ihr das alles kommen seht, den ganzen Siff aus Daniel 7 drumherum, Wenn ihr merkt, wie das ganze Lügengespinst zunimmt, wenn ihr merkt, wie ihr selber anfangt zu rutschen und wegzustieren, wenn ihr merkt, wie ihr da wegdriftet und abrutscht, dann erhebt eure Häupter, Kopf hoch und seid positiv. Nein, Quatsch. Und guckt auf den Himmelsthron. Da sitzt er immer und er sitzt und führt die Herrschaft aus und hat alles, absolut alles, das Große und das ganz Kleine im Griff. Fahrradfahren? Wie hast du Fahrradfahren gelernt? Ah, ich erinnere mich noch ganz, ganz, das liegt Ewigkeiten zurück. Fahrradfahrt, Versuche meiner Kinder. Ist ja immer total bescheuert, wenn man den Lenker hat und nach unten guckt. Das haut ja nicht hin, ne? Das haut komischerweise ja nicht hin. Man denkt, da hier muss ich das Problem lösen. Es ist ja direkt hier. Hier ist das Problem. Hier sind die Pedale, die sind ja schon nicht problematisch. Diese blöden zwei Räder, das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren, nicht auf dem kleinen Lenker. So, also ich gucke runter und je mehr ich runter gucke, desto unmöglich ist es zu fahren. Wer packt den Erdenparcours? Wer packt den Erdenparcours? Wer schafft es? Der hochguckt, der den Fixpunkt des Himmels hat. Und ich ermutige dich, nimm diesen Fixpunkt des Himmels. Nimm diesen Fixpunkt des Himmels, nimm ihn. In diesen Tagen, Wochen und Monaten, immer wieder neu. Und schau auf diesen Jesus und auf deinen Vater, auf dem Thron sitzen, der immer und der dort sitzt, seine Gerechtigkeit durchzieht und auf deiner Seite steht. So, nach der prophetischen Perspektive halte ich an den Wörtern Gottes fest. Und nach dem Fixpunkt des Himmels gibt es natürlich hier eine Jesus-Perspektive. Vers 13. Und siehe, ein Kommender kam. Der Kommende, der da kommt, ist natürlich Jesus. Der Kommende, der mit den Wolken kommt, der ist natürlich hier wunderbar beschrieben. Hier stehen ja ganz wunderbare Worte. Wir machen das ganz, 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 ganz kurz konzentriert. Dieser Jesus, der hier beschrieben wird, wird ja zuallererst hier so beschrieben, dass wir ihn entdecken als den, der sich eines Menschen so nennt. Er kennt ja diese eigenartige Formulierung. Das kommt im Neuen Testament ganz, ganz oft vor. Das ist die Hauptbeschreibung, die Jesus nimmt, über 80 Mal. Nimmt Jesus diese für uns so komische Beschreibung des Menschensohn. Ja, meine Güte. Und je mehr wir dieses Wort nachdenken, desto mehr begreifen wir, gut, das ist ja etwas ganz Außergewöhnliches. Wenn Gott, der Sohn Gottes, jetzt heißt eines Menschensohn, dann kommt natürlich da was, da kommt ja was zusammen, was ja eigentlich gar nicht zusammen zu gehören scheint. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide im Gottes- und Menschensohn. Jetzt kommt dieser eigentliche Menschensohn, der erste Menschensohn, Adam, der hat es nicht gepackt, Jetzt kommt der zweite, jetzt kommt der eigentliche Menschensohn, jetzt kommt der eigentliche neue Mensch. Jetzt kommt dieser Jesus, der kommt. Und in diesem Jesus haben wir jetzt dieses neue Menschsein. Ach, das ist ja das, was in diesen Tagen uns so glücklich gemacht hat. Dass nicht nur die unter euch, die dieses neue Menschsein in sich tragen, hoffentlich eine Erfrischungskur, eine Motivationskur, eine Korrektionskur bekommen haben auf dieser JK, dass auch der eine und die andere in diesen Tagen Ja gesagt hat zum neuen Menschen, zu Jesus Christus. Ist dann jemand in diesem Christus, in diesem neuen Menschen, ist er auch ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Der Gott gleich ist, wird zu Gott gebracht und Gott, sein Vater, zeigt ihm alle Macht, alle Herrlichkeit, alles gehört dir. Er ist tatsächlich der, der jetzt alle Herrschaft, absolut alle Herrschaft in sich trägt. Und dazu gehört eben auch diese ganz eigenartige Formulierung im Hebräischen, sehr kurz, das Hebräische kann so ganz kurz, knapp formulieren, das kriegen wir in der deutschen Sprache gar nicht hin. Da war der Kommende. Da war der Kommende. Und das ist das, was uns miteinander bewegt. Nein, die Zukunft ist nicht locker, nicht easy und nicht leicht. Ich weiß das, ganz klar, ganz eindeutig. Aber in gar keiner Weise hoffnungslos. Keinerlei Grund, wirklich keinerlei Grund zu resignieren. Keinerlei Grund für Melancholie. Keinerlei Grund für eine superchristliche Megadepression. Warum? da war der Kommende. 2022 ist von einem einzigen geistlichen, wesentlichen Vorgang bestimmt, dass mit göttlicher Geschwindigkeit Jesus auf dich und auf mich zukommt. Das ist es. Gibt es irgendeinen Grund, in Panik zu verfallen? Innerweltlich 1000 Gründe. In meiner Seele 2 Millionen Gründe. Im Umfeld der christlichen Szene 5 Millionen Gründe. All das wird aber gezielt durch den einen einzigen Gedankengang. Und den muss und den darf und den will ich mir immer wieder sagen. Den will ich euch heute Morgen sagen. Das Jahr 2022 ist dadurch gefüllt, dadurch bestimmt, dadurch geheiligt, dadurch gut. Jetzt schon gut, weil es ein Jahr ist, in dem Jesus auf euch zukommt. Mit einer göttlichen Geschwindigkeit, göttlichen Klarheit, göttlichen Eindeutigkeit ist das auf jeden Fall für dieses Jahr gesetzt. Jesus kommt auf euch zu. Ich habe keine Ahnung, was dieses Jahr bringt. Es sind ja erst gerade 6 Tage rum. Es ist noch viel über. Aber das weiß ich. Jesus kommt auf mich zu. Jesus kommt auf mich zu. Und er kommt nicht so prinzipiell nur auf mich zu, sondern weil er in dein Leben, in mein Leben eingezogen ist, wird es keinen Tag geben, an dem nicht der präsente Christus in mir und in dir da wäre. Kein Tag in 22 ohne den Jesus. Und gleichzeitig erwartend, dass auch dieses Jahr davon bestimmt ist, dass Jesus ankommt. Ich war zuerst ein bisschen skeptisch, ob wir da an das Ende unserer JK diese Wiederkunftssache da hinsetzen sollen. Ich wusste nicht, seid ihr noch wach? Ist der komatische Zustand doch zu dramatisch heute Morgen? Großes Lob, nein. Manche haben doch mehr als 3 Stunden geschlafen. Ja, also das ist gut. So, ich war mehr so, da passt das so am Ende. Ich glaube, es passt richtig gut am Ende. Richtig gut am Ende. Weil wir das nicht idealisieren wollen, weil wir das nicht rosa-rot zeichnen wollen. Aber weil wir eine unglaubliche Hoffnung haben. Eine unglaubliche Hoffnung. Eine prophetische Perspektive. Ich sehe was, was du nicht siehst durch die Prophetie. Und ich sage dir und mir, halte dich gegen die Wörterschlachten an den Worten des lebendigen Gottes fest. Und ich möchte an seine Worte geklammert dastehen, wenn er sichtbar wiederkommt. Ja, das ist alles nicht easy, Daniel 7. Ich weiß es. Aber ich habe den Himmelsfixpunkt. Wer den Himmelsfixpunkt sieht, den immer auf dem Thron sitzen für dich und für mich, der kann den Erdenparcours durchradeln. Und ja, keiner von uns weiß, was diese Tage bringen, die vor euch, vor mir, vor uns liegen. Aber eines wissen wir. Jesus kommt auf dich zu. Jesus kommt auf dich zu. Und er wird den Zeitpunkt haben, an dem er sichtbar auftritt. Ja, für seine Gemeinde. Was für ein Erleben. Ja, für sein Volk Israel. Traumhaft. Ja, für die Völkerwelten. Da ist der Kommende. Und deswegen gehen wir ermutigt in dieses Jahr und können wir euch mit großer innerer geistlicher Gelassenheit nachher das Haus verlassen lassen. Weil wir wissen, dieser, der Kommende, der ist es, der mit seinen Worten und dem Himmelsfixpunkt und seinem Entgegenkommen mit euch sein wird. Ich bete, ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir wollen noch einmal dir das sagen, auch im Gebet sagen. Danke für die zurückliegenden Tage. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen können, aufzuzählen, was du uns alles geschenkt und gegeben hast. Danke. Danke für jeden einzelnen Teilnehmer, der in diesen Tagen dabei war. Und wir sind so froh, dass du dich um jeden Einzelnen kümmerst und mit deiner unwahrscheinlichen Liebe jede einzelne kleine Detailbiografie schreibst. Danke dafür. Und jetzt gibst du uns am Ende dieser Jugendkonferenz dieses unglaubliche, schöne Bild der Zukunft, dieser nahen Zukunft, Du, Herr Jesus, kommst zurück. Wir bitten dich füreinander. Lass uns gegen die Wörter an deinem Wort festhalten. Gib uns gegen die Erdenschwankungen den Fixpunkt des Himmels für unseren Erdenparcours. Zeig uns dein Entgegenkommen, wenn wir meinen, dass Statik geht alles unter. Und lebe du jeden Tag in uns, dir zur Ehre, anderen zum Segen. Das ist unser Gebet. Und jetzt kennst du jeden Teilnehmer der JK, du weißt, um unsere Ängstlichkeit, unsere Zögerlichkeit, vielleicht auch unser taffes Auftreten, wie auch immer. Wir bitten dich, dass du jeden dieser jungen Leute in ganz besonderer Weise deine Fürsorge nimmst und mit einer liebevollen, heiligen Zuwendung über ihrem Leben wachst. Das wirst du tun. Du bist ein treuer Hirte, voller Liebe und kommst uns entgegen. Gelobt seist du. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.